Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Figurine Europe. Europäische Ansichten.
Lice Europe.
Faces of Europe.
Ein Mann fährt einen Rollwagen voller Gemüsekisten über den Bürgersteig, steuert ein paar Buden an, die sich auf dem Platz Miyake im Stadtzentrum der schlesischen Metropole Katowice drängen. Vor allem ältere Menschen schieben sich durch die engen Gänge des kleinen Basars. Sie begutachten die bunte Auswahl an Obst und Gemüse auf Tischen und in Kisten, vergleichen die Preise. Alles ist sehr teuer geworden, sagt eine Mit-60erin und nestelt an ihrem Nylonbeutel. Die Tomaten kosten 8 Zloty das Kilo, dabei ist doch jetzt Saison. Oder die Gurken. 10 Zloty verlangt die Händlerin für ein Kilo, fast 2,50 Euro. Rote Paprika sind für 6,50 Euro pro Kilo zu haben, Aprikosen kosten 3. Natürlich ist es für Rentner schwieriger geworden, sagt die Frau. Das gilt aber für alle, die nicht viel verdienen. Die Preise sind einfach zu hoch.
Im Schatten der Gesellschaft. Armut in Polen. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster.
Mutter und Sohn sind gerade fertig mit ihrem Einkauf. Sie im eleganten Sommerkleid, er im blauen Businesshemd, Sonnenbrille im Haar, in jeder Hand eine gut gefüllte Plastiktüte. Wir wissen nicht, ob es teurer geworden ist, sagt der Sohn. Jedenfalls nicht in den letzten 2 Tagen, scherzt die Mutter. Heute haben sie für umgerechnet 45 Euro eingekauft. Aber natürlich, ergänzt der Sohn, man sehe schon Leute, die nur eine Möhre und ein Bund Petersilie kaufen. Zwischen den Gemüseständen sitzt Pani Jadwiga auf einem alten Bürostuhl. Um sie herum stehen Eimer voller Gladiolen, Lilien und Strohblumen. Es sind 27 Grad im Schatten, aber die 84-Jährige trägt einen dicken Pulli unter ihrer blau geblümten Kittelschürze. Ein Kopftuch mit Leopardenprint bedeckt das schüttere Haar.
Am 1. Nacht bin ich aufgestanden.
Ich bin heute Nacht um 1 Uhr aufgestanden. Mein Nachbar hat mich mit dem Auto zum Großmarkt gefahren. Ich bezahle ihn dafür, ich habe kein Auto. Im Großmarkt habe ich Kollegen, die mir die Blumen ins Auto tragen und mein Nachbar fährt mich dann zum Bahnhof. Ich verstaue die Blumen in diesen großen Taschen. Dann steige ich in den Zug. Am Bahnhof helfen mir ein paar Jungs, die Blumen hierher zu tragen. Früher habe ich das selbst gemacht, aber ich bin nicht mehr stark genug.
Pani Jadwiga kommt jeden Tag aus dem Städtchen Krzeszowice hierher. Gut 45 Minuten dauert allein die Fahrt mit dem Zug nach Katowice. Vom Bahnhof sind es noch ein paar Minuten zu Fuß zu ihrem Stammplatz auf dem Markt. Ich habe hier einen Raum, wo ich meine Blumen aufbewahren kann, erzählt Pani Jadwiga. Früher hat sie in einem Fischladen gearbeitet, 35 Jahre lang, bis sie an einem Hirntumor erkrankte und operiert werden musste. Dann sei sie gezwungen worden, in Rente zu gehen. Ich werde hier Blumen verkaufen, solange ich kann, sagt die alte Frau und fügt hinzu: Wissen Sie, ich habe 35 Jahre lang gearbeitet, aber nicht viel verdient. Heute bekommt sie 1.800 Zloty Rente, rund 430 Euro. Wie kann ich davon leben, fragt Pani Jadwiga. Ihr Mann sei schwer herzkrank und benötige Medikamente, die sie selbst zahlen müssten. Kinder hat sie keine. Und jetzt habe ich eine Stromrechnung über 1400 Zloty bekommen, sagt sie und zieht ein abgegriffenes Heftchen hervor. Hier schreibe ich auf, wie viel ich verdiene, sagt die Blumenhändlerin. In zittrigen Ziffern hat sie das jeweilige Tagesdatum notiert, daneben den Umsatz. Am Vortag waren es 79 Zloty, also keine 20 Euro. Mal sind es 12, mal 25 Euro.
Sie können sehen, dass ich hier nicht zum Spaß sitze. An manchen Tagen ist es besser, an anderen weniger gut. Aber jeder Groschen zählt. Ich muss Abgaben zahlen, Versicherungen, meinen Platz hier. Es bleibt wenig übrig, aber alles hilft. Wenn es sich nicht lohnen würde, wäre ich nicht hier.
Sie schiebt die Klatte beiseite. Menschen in hohen Positionen bekommen große Pensionen, sagt Pani Jadwiga. Aber wir armen Leute, wir werden vergessen. Um uns kümmert sich niemand.
Volle Plastiktüten können in unserem Wirtschaftssystem zweierlei bedeuten. Armut oder Reichtum. Es kommt darauf an, was drin ist. Und darauf, ob man mit einer vollen Plastiktüte ein Einkaufszentrum verlässt oder an ihm vorbeigeht. Mall, Einkaufszentrum, Shoppingparadies. Wie auch immer man diese Klötze nennen mag, die Polen schon seit Jahren nach amerikanischem Vorbild strukturieren. Sie erzählen einem sehr viel über das Land.
Emilia Smirowski flieht 1988 mit ihrer Familie von Danzig nach West-Berlin. Als kleines Kind erlebt sie den Mauerfall. 30 Jahre später fährt sie zurück nach Polen und lebt ein Jahr lang mit ihrer kleinen Tochter in Danzig. Rückkehr nach Polen, Expedition in mein Heimatland, heißt das Buch, in dem sie ihre Erlebnisse beschreibt.
Im ärmellosen Kleid betrete ich die Galerie Bautyzka und beginne sogleich zu frieren. Ich fahre mit der Rolltreppe ins Untergeschoss. Carrefour, die französische Hypermarché-Kette, ist, ähnlich wie Auchan, in Polen sehr beliebt. Vor dem Carrefour setze ich mich kurz auf eine Bank, um meinen Schlüssel zu suchen. Eine ältere Frau sitzt neben mir. Sie schaut auf den Brunnen vor uns, der kleine Fontänen in die Luft spuckt. Sie trägt einen wadenlangen, zerschlissenen Rock und einen Hut mit einer Feder. Die Frau heißt Bogumiwa, die von Gott Geliebte. Ihre Röcke und Blusen trägt sie schon seit Jahrzehnten. Braucht sie doch einmal neue, kauft sie sie nicht hier bei Esprit oder Zara, sondern in einem kleinen Second-Hand-Laden in ihrer Straße, den eine Freundin betreibt. Manchmal, sagt Bogumiwa, wenn meine Knie es erlauben, laufe ich ein bisschen in der Galeria herum. Ich schaue mir die Schaufenster an. Ich überlege mir, welches Kostüm zu meinen Schuhen passen würde. Das beigefarbene oder eher das in Aubergine? Ich würde gern selbst nähen, aber meine Augen sind nicht gut genug. Die Brille, die ich trage, ist schon 10 Jahre alt.
Tomek blickt über das Gemüsefeld, kneift die Augen zusammen. Die Sonne brennt, das Thermometer zeigt 30 Grad im Schatten. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn, geht ein Stückchen weiter zu einem Schuppen. Einige Stufen führen nach unten in den Keller. Dutzende Holzkisten stapeln sich an den Wänden. Wir haben Tomaten, Zucchini und Gurken, sagt Tomek. Das Gemüse wird jedes Wochenende auf dem Ökomarkt in Poznan verkauft. Die westpolnische Metropole liegt gut 60 Kilometer entfernt. Tomek lächelt. Er leitet den Gemüseanbau hier. Ihm gefällt das Landleben, die Natur, die frische Luft, die Freiheit. Drei Jahre saß ich im Gefängnis, erzählt der kleine, drahtige Mann. Als er rauskam, war er 59 und wusste nicht, wo er hin sollte. Keine Familie, keine Wohnung. Ein Sozialarbeiter gab ihm die Adresse des Örtchens Schulubčice, ein ehemaliger staatlicher Agrarbetrieb. Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich die Stiftung Barka hier um Menschen, die durch die weiten Maschen des polnischen Sozialsystems gefallen sind. Tomek lebt seit 3 Jahren hier. In Deutschland hat er früher Rinder und Schweine zerlegt, erzählt Tomek, im Schlachthof. In Holland hat er in Gewächshäusern gearbeitet. Man sieht seinen Händen an, dass sie schwere Arbeit gewohnt sind. Als Tomek 27 Jahre alt war, stürzten die Polen das sozialistische System. Der Arbeiter- und Bauernstaat wurde zum Labor für einen Turbokapitalismus, wie ihn Osteuropa noch nicht erlebt hatte. Staatliche Betriebe wurden dicht gemacht, Hunderttausende verloren ihre Arbeit. Tomek suchte sein Glück im Ausland, wie viele Polinnen und Polen. Er verdiente gut, doch dann begann er zu trinken. Das Geld wurde weniger, der Alkoholkonsum mehr, immer mehr. Am Ende stand das Gefängnis. Wofür er einsaß, möchte er nicht erzählen. Katarzyna Bielasewska, die hier alle Kascha nennen, steht daneben.
Wir machen immer wieder diese Erfahrung. Die Leute verlassen Polen auf der Suche nach Arbeit. Dann geht irgendwas schief und dann kommt der Absturz. Sie werden obdachlos, oft nehmen sie Drogen, trinken Alkohol und haben psychische Probleme. Dann kommen sie hierher und versuchen, ein neues Leben zu beginnen.
In 2 3-geschossigen Blöcken, in denen früher Landarbeiter lebten, sind heute die Barka-Bewohner untergebracht. Wir haben ehemalige Busfahrer, Bauarbeiter, Landmaschinenmechaniker, erzählt Kascha. Sie ist Mitte 40 und hat früher als Sachbearbeiterin im Sozialamt gearbeitet. Eine frustrierende Erfahrung, sagt sie, denn sie konnte kaum helfen. Jahrzehntelang setzte die polnische Sozialpolitik darauf, dass die Familie Notlagen abfedern würde. Der Staat kümmerte sich nur um das Allernötigste. Das war Kascha zu wenig. Sie bewarb sich als Leiterin für das soziale Landwirtschaftsprojekt. 150 Schweine, 100 Rinder, 450 Hektar Land und der Gemüsegarten. Das ist ihr Betriebskapital.
Wir haben hier mit 40 Leuten angefangen. Mehr als 100 können wir hier nicht aufnehmen. Manche arbeiten hier eine Weile und verlassen uns dann wieder. Aber im Schnitt sind wir immer um die 100.
Alle sind willkommen, wenn sie mitarbeiten wollen. Aber es gibt eine feste Regel. Alkohol und Drogen sind tabu. Neuankömmlinge werden beim Entzug in einer Klinik unterstützt. Sozialarbeiter und Psychologen helfen. Die Leute essen zusammen, alle schlafen und arbeiten hier, erzählt Kascha. So entsteht eine Gemeinschaft, wo einer auf den anderen achtet. Einmal die Woche treffen sich alle Bewohner und diskutieren und entscheiden gemeinsam über nötige Anschaffungen, zukünftige Arbeitseinsätze. Auch wenn es Streit gibt, wird das hier besprochen. Soziale Therapie nennen das die Psychologen. Wer will, kann jederzeit aussteigen. Wer aber zu Alkohol oder Drogen greift, muss gehen. Tomek will noch seine Gewächshäuser zeigen. An der Feldkante geht es entlang zwischen Zucchini- und Selleriebeeten, rupfen 15 Männer Unkraut. Ein breitschultriger junger Mann bearbeitet mit einer Hacke den Boden. Er ist seit Donnerstag hier, sagt Kascha. Pavel blickt kurz auf. Wir haben etliche Männer um die 30 hier, die nichts mit sich anzufangen wissen, erzählt Kascha. Viele haben psychische Probleme. Die sitzen zu Hause und tun nichts. Irgendwann fliegen sie raus und landen auf der Straße. Ein älterer Mann kommt den Feldrand entlang, einen Wäschekorb in den Händen. Frische Handtücher für die Hütten, die ein Stückchen weiter an einem See vermietet werden. Ich habe jeden Tag Wäschedienst, sagt Andrzej und stellt den Korb kurz ab. Der 76-Jährige ist einer der ältesten Bewohner. Er kam vor 18 Jahren. Der 9. Mai 2006 war mein neues Geburtsdatum, sagt Andrzej. Die Zeit vorher möchte er am liebsten vergessen, kann es aber nicht. Alkohol, Gewalt, das Leben auf der Straße, Krankenhauseinweisungen, das permanente Delirium, der Tod seines Sohnes bei einem Autounfall. Ich vegetierte nur noch dahin, sagt er. Das erste Jahr hier habe ich kaum gesprochen, erinnert sich Andrzej. Während seiner Arbeit in der Küche lernt er einige seiner Mitbewohner näher kennen und wird langsam Teil der Gemeinschaft. Unser Miteinander ist wie ein Schutzschild, sagt er. Es ist wichtig, dass wir miteinander reden, uns austauschen. Je mehr man mit den anderen spricht, desto mehr hilft man sich selbst. Neulich hat ihm seine Schwester angeboten, er solle doch zu ihr ziehen, erzählt er. Andrzej hat abgelehnt. Er hat Angst, wieder süchtig zu werden und überhaupt vor der Gesellschaft da draußen. Ich will hier bleiben, sagt er. Hier sind meine Brüder und Schwestern.
Nie bądź naiwny, przecież wiesz, tu wszystko polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, tu wszystko polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki.
Langsam kommen zwei ältere Frauen die Świdnicka-Straße entlang. Pani Hilda ist 84 und schiebt ihren Rollator. Pani Janina, 10 Jahre jünger, geht daneben. Sie trägt den Einkaufsbeutel. Wir sind in Ligota, einem Außenbezirk der ehemaligen Bergbaumetropole Katowice. Die beiden stoppen vor der Hausnummer 26, ein Ladengeschäft. Das Schaufenster ist blickdicht beklebt mit weißer Folie, darauf große bunte Punkte. Zusammen heben die Rentnerinnen den Rollator über die Schwelle. Die Verkäuferin grüßt lächelnd.
Das hier ist ein Sozialladen. Wer hier einkaufen will, braucht eine Berechtigung. Eine Stiftung betreibt den Laden. Finanziert wird er von der Stadt Katowice. Nur am Samstag sind wir für alle geöffnet. Da verkaufen wir Sachen, die bald verderben.
Seit 3 Jahren gibt es den Laden. Wer älter als 60 ist und weniger als umgerechnet rund 560 Euro im Monat zur Verfügung hat, darf hier einkaufen. Was kosten die Äpfel, fragt Pani Hilda und deutet auf die Obstkiste. 4,50 Zloty das Kilo, sagt die Verkäuferin, etwas mehr als 1 Euro. Die Seniorin nickt zufrieden und greift zu einer Plastiktüte. Im Schnitt kosten die Produkte bei uns halb so viel wie in normalen Geschäften, sagt die Verkäuferin. Es gibt Gemüse, Obst und Grundnahrungsmittel. Pani Hilda beugt sich über die Kiste mit Äpfeln, prüft einen nach dem anderen. Mit über 80 hat sie bis vor kurzem noch im Krankenhaus geputzt, um ihre Rente aufzubessern. Dann hat sie sich bei einem Sturz die Hüfte gebrochen. Seitdem braucht sie den Rollator. Vorne in der Tasche ist ihre Bestätigung vom Sozialamt, dass sie aufgrund ihrer Behinderung hier einkaufen darf. Denn Hildas Rente liegt eigentlich leicht über der Einkommensgrenze. 2600 Zloty Rente bekommt sie im Monat, knapp 620 Euro. Und ein Viertel davon geht für die Miete drauf. Dazu kommen Energiekosten, vom Rest muss sie das meiste für Medikamente ausgeben. Da bleibt nicht mehr viel zum Leben. Pani Hilda packt noch 2 Äpfel in die Tüte.
7 Zł prawie jabłka kosztują w sklepach. Ich weiß dann 7 Zł, 6,90.
Sie freut sich sichtlich über den Preis. Woanders kosten Äpfel fast das Doppelte. Sie schiebt den Rollator weiter durch die engen Gänge, vorbei an Säften und Mineralwasser, Nudeln, Fischkonserven. Vorne betritt eine junge Frau mit ihrem Sohn den Laden, die Oma im Schlepptau. Die Verkäuferin blickt kurz zur Tür. Es kommen immer mehr Leute zu uns, weil die Gesellschaft immer ärmer wird, sagt sie. Und es sind nicht nur Alte, sondern auch immer mehr jüngere Leute. Die bringen dann Mutter oder Oma mit, denn die hat oft als Einzige die Berechtigung, hier einkaufen zu dürfen. Wenige Kilometer weiter wartet Mariusz Nowak in seinem Büro inmitten von 12 Grünpflanzen. Der stellvertretende Direktor des Sozialamtes hatte sich zum Umzug eine Pflanze gewünscht. Dann kamen 12 Kollegen, jeder mit einer Pflanze. Nun hat er eines der grünsten Büros in Katowice. Wir kümmern uns hier vor allem um die verletzlichsten Personengruppen, sagt Nowak, um alle, die besondere Unterstützung brauchen. Das können Menschen mit Wohnungsproblemen sein, Behinderungen, Familienproblemen, Arbeitslosigkeit. Das Sozialamt koordiniert die kommunalen Hilfen, ebenso wie die zentralstaatliche Unterstützung. Wer die bekommt, muss unterhalb einer klar definierten Einkommensgrenze liegen. Und die ist äußerst niedrig angesetzt.
770.
Das sind 722 Zloty, umgerechnet 168 Euro für Alleinstehende. Bei Familien sind es 140 Euro pro Person. Nur wer weniger verdient, hat Anspruch auf regelmäßige finanzielle Unterstützung. Das sind rund 1,8 Millionen von 37 Millionen Polen. Was Sie als direkte Unterstützung vom Staat bekommen, beläuft sich auf rund 170 Euro pro Monat im Höchstfall. Davon lässt sich in Polen kaum leben, das weiß auch Nowak. Es können aber zusätzliche Leistungen beantragt werden, Zuschüsse zur Miete, zu Medikamenten und neuerdings auch zu den Energiekosten. Die werden von Fall zu Fall geprüft. Einen Anspruch darauf gibt es nicht. Ältere Polinnen und Polen und kinderreiche Familien, das war über Jahre das Kernklientel der Sozialbehörden. Das änderte sich 2015. Da gewann die nationalkonservative PiS-Partei die Wahl und setzte eines ihrer zentralen Wahlkampfversprechen um: 500 plus. Eine Unterstützung von monatlich etwa 150 Euro pro Kind. Viele sozial schwache, kinderreiche Familien vervielfachten damit auf einen Schlag ihr Einkommen.
Die Einführung des Kindergeldes hat wirklich etwas verändert. Plötzlich bekamen alle Familien mit Kindern automatisch Geld, unabhängig vom Einkommen. Viele kinderreiche Familien waren dann nicht mehr auf unsere Unterstützung angewiesen.
Nowak wiegt den Kopf, sieht nachdenklich aus. Das Kindergeld, das heute umgerechnet 190 Euro beträgt, hat die Gesellschaft verändert, den statistischen Anstieg der Armut begrenzt. Doch nicht immer kommt die Unterstützung beim Nachwuchs an. Gerade bei kinderreichen Familien, wo es vorher schon soziale Probleme gab, wird das Geld oft in Alkohol und Tabak investiert. Als das Geld noch vom Amt kam, konnten wir noch ein bisschen Druck auf die Eltern machen, um den Kindern zu helfen, sagt Nowak. Das ist heute vorbei. Nun müssen wir versuchen, anders an die Kinder heranzukommen, um sie aus der Abwärtsspirale rauszuholen. Über Gemeinschafts- und Jugendzentren versuchen sie, die Jugendlichen zu erreichen. Kommunale Sozialarbeit wird immer wichtiger, sagt er. Nicht nur für Jugendliche, auch für Ältere.
W Katowicach, jak w wielu polskich miastach, borykamy się z problemem starzejącego się społeczeństwa. Tak?
Wir leiden unter den Folgen der alternden Gesellschaft, sagt Nowak. Die Zahl der Rentner wächst und damit die gesundheitlichen und finanziellen Probleme. 4,6 Millionen Polen leben heute in relativer Armut. Das heißt, sie haben weniger als 50% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung. Die Älteren sind die größte Gruppe der Sozialbedürftigen. Das polnische Statistikamt hat gerade die Zahlen für 2023 veröffentlicht. Die Zahl der extrem Armen hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Zurück im Sozialladen. Pani Hilda und Pani Janina stehen inzwischen an der Kasse. Die Verkäuferin wiegt die Äpfel, knapp 4,5 Kilo, dann noch die 4 Gurken, dazu ein Brot. Am Ende zahlt Pani Hilda umgerechnet 5,60 Euro. Und zum Abschied gibt es von der Verkäuferin noch einen Tipp, das neue Sozialcafé, speziell für Senioren mit wenig Geld.
Die
Betreiber haben es Ministerium gegen die Einsamkeit genannt, sagt sie. Da kostet der Kaffee nur 3 Swati, 80 Cent. Und es gibt eine Regel, niemand darf alleine am Tisch sitzen.
Ein paar Tage später sitze ich im Starbucks im Erdgeschoss. Vor mir mein Laptop und ein überteuerter Cappuccino der kleinsten Größe, also tall. An dem langen Tisch daneben macht eine Gruppe Mädchen Hausaufgaben. Ab und an greifen sie zu ihren Handys und checken Instagram. Oder sie nippen an den übergroßen Bechern vor ihnen, aus denen Berge geschlagener Sahne schauen, garniert mit Karamellsoße. Plötzlich betritt ein Mann den Laden, in jeder Hand eine volle Plastiktüte. Die Aufschriften sind verblasst, die Henkel nicht straff. Der Inhalt der Tüten scheint leicht zu sein. Er tritt an die Kasse. Was darf sein? Fragt der Mitarbeiter mit gelernter Freundlichkeit, zieht aber seine Nase kraus. Der Mann trägt eine Regenjacke, zu dünn für das nun wieder kalte Wetter. Er setzt die Tüten ab. Was kostet denn ein normaler Kaffee? Der Mitarbeiter nennt ihm den Preis. Und ein kleiner Kaffee? Und ein Cappuccino? Ein Espresso? Americano? Er liest oben von der Karte ab. Der kleinste Latte kostet 13 Swati, unterbricht ihn der Mitarbeiter und erlaubt sich endlich, unfreundlich zu sein. Ich glaube, ich möchte doch keinen Kaffee, sagt der Mann. Dann geht er mit seinen Plastiktüten zu einem der freien Tische, stellt sie dort ab, holt sich ein Glas Leitungswasser aus der Karaffe und setzt sich wieder. Er stöhnt. Ein Mädchen vom Hausaufgabentisch nebenan schaut zu ihm rüber. Dann fragt sie leise in die Runde: Was hat der Typ?
Der Bahnhof der schlesischen Metropole Katowice. Auf der einen Seite der Gleise eine alte Eingangshalle aus der Zeit des Kommunismus. Ein nüchterner Zweckbau aus Beton. Auf dem Platz davor stehen einige Holzbänke. Ein Aufsteller wirbt für Brathähnchen. Auf der anderen Seite der Gleise eine neue, lichte Eingangshalle aus Glas, über der das Dach zu schweben scheint. Reisende ziehen ihre Trolleys vorbei an Snackbars und Coffeeshops. Nahtlos schließt sich ein mehrgeschossiges, nobles Shoppingparadies an, die Galeria Katowicka. Draußen, wenige Meter vom Bahnhofsvorplatz entfernt, liegt ein Mann an einer Straßenecke. Die Passanten schlendern vorüber. Auf den Stufen vor einem leeren Geschäft sitzen zwei Männer, zwischen sich die Wodkaflasche. Die Woiwodschaft Schlesien verzeichnet polenweit die höchste Zahl an wohnungslosen Menschen. Allein in der 300.000 Einwohnermetropole Katowice geht man von 700 Wohnungslosen aus. Im ganzen Land seien es laut Statistik 30.000, von denen 6.000 auf der Straße lebten, sagt Jacek Maciniak.
Ale uważam, że to są badania, które są obarczone dużym błędem.
Aber die Statistiken haben eine ziemlich große Fehleranfälligkeit. Seit 2013 werden einmal pro Jahr an einem festgelegten Tag die Obdachlosen gezählt. Das eröffnet natürlich einen großen Spielraum für Fehler.
Jacek Maciniak sitzt unweit des Bahnhofs auf einer Parkbank. Der sportliche Mann in Jeans, weißem Hemd, Sakko und weißen Turnschuhen wirkt wie der Chef eines hippen Start-ups. Doch Maciniaks ganzes Berufsleben dreht sich um das Thema Obdachlosigkeit. Seit 26 Jahren arbeitet er mit wohnungslosen Menschen. Erst als Sozialarbeiter, dann als Leiter einer Obdachlosenunterkunft im nahegelegenen Rochow. Seit 1999 ist er bei der Stadtverwaltung angestellt, in der Abteilung für Wohnungslosenhilfe. In Katowice gibt es rund 500 Plätze in Notunterkünften, dazu Essensausgaben und Badehäuser, zählt Maciniak auf. Doch damit mag er sich nicht zufrieden geben.
Es muss sich was ändern. Es geht bei der Betreuung von Obdachlosen nicht nur um die Befriedigung der biologischen Bedürfnisse. Oh, du hast keinen Platz zum Schlafen, du hast nichts zu essen, du hast keinen Ort, um dich zu waschen. Es geht nicht nur um die physischen Bedürfnisse. Wir müssen über Obdachlosigkeit im größeren Rahmen nachdenken.
Jacek Maciniak hat sich zum Suchttherapeuten weitergebildet, ist Mediator und Supervisor. Diese Qualifizierung hat auch seinen Blick auf wohnungslose Menschen verändert.
Wir müssen unser Denken ändern und verstehen, dass die Probleme dieser Menschen mit ihrer Persönlichkeit zusammenhängen. Sehr oft wird das ignoriert. Viele Leute und viele öffentliche Stellen betrachten Obdachlose als etwas Schmutziges, Unerwünschtes, Unangenehmes, als etwas, das man einfach loswerden muss. Dabei ist Obdachlosigkeit sehr oft die Folge von psychischen Störungen. Die Menschen sind nicht in der Lage, Familien zusammenzuhalten oder Beziehungen aufzubauen, und daraus ergeben sich dann die Folgeprobleme.
Streetworking, Housing First, therapeutische Hilfsangebote, das könnte Menschen dauerhaft aus der Obdachlosigkeit führen, ist Maciniak überzeugt. Gemeinsam mit 8 Kolleginnen und Kollegen versucht er in Katowice neue Wege zu gehen. Wir haben zum Beispiel einige Obdachlose zeitweise mit Sozialassistenten begleitet, erzählt Maciniak. Das habe sehr gut funktioniert, nur gäbe es dafür keine reguläre Finanzierung. Viele Obdachlose leiden unter psychischen Erkrankungen wie etwa Depressionen oder Angststörungen, außerdem unter Alkohol oder anderen Suchtkrankheiten. Auch hier versucht der Leiter der städtischen Wohnungslosenhilfe anzusetzen.
Wir haben jetzt ein Wohnprojekt, das von einer NGO betrieben wird, wo ein Therapeut zur Verfügung steht und wo Gruppensitzungen organisiert werden. Da erlebt man wirklich Veränderungen. Und ich konnte sehen, dass die Therapie funktioniert. Obdachlosigkeit hat oft mit sehr tief wurzelnden Kindheitstraumata zu tun. Und da muss man ansetzen, um den Menschen aus ihrer prekären Situation rauszuhelfen.
Allerdings, solche Maßnahmen kosten Geld. Genau wie die Prävention von Obdachlosigkeit. Dafür würde Maciniak gerne mehr ausgeben, aber er bekommt keine Mittel dafür. Die Politik wolle erst harte Daten sehen, bevor sie an dieser Stelle investiere.
Leider ist die einzige Sprache, die sie verstehen, die Sprache des Geldes. Und deshalb will ich Forschung über die Kosteneffizienz von Prävention. Es ist viel billiger zu verhindern, dass Menschen obdachlos werden, als ihnen zu helfen, nachdem sie obdachlos geworden sind. Und das möchte ich beweisen. Und ich denke, erst wenn wir diese Beweise haben, können wir ein System entwickeln, anstatt nur zu zeigen, dass das Problem existiert, ohne es zu lösen.
Wyrwij mną zęby krat, zerwikaj
Darek schiebt die großen Bleche mit den gefüllten Zucchini in den Ofen. Täglich kochen er und sein Team für rund 80 Personen. Hier im Bistro der Barker-Zentrale in der westpolnischen Großstadt Poznań. Der Mann mit Schürze deutet auf einen zweiten, kleineren Backofen. Dieser Ofen ist für das Brot, erzählt er. Zweimal pro Woche backt er darin rund 25 Laibe.
Rezeptura specjalnie robiona dla
Nach einem speziellen Rezept, sehr gesundes Brot, sagt Darek, weil viele von uns trockene Alkoholiker sind und gesundheitliche Probleme haben. Auch Darek selbst ist alkoholkrank. Er hat 10 Jahre auf der Straße gelebt, bis er zu Barker kam. Der König des Brots, sagt Maria Sadowska-Pawlak beim Näherkommen und umarmt Darek zur Begrüßung. Die 39-Jährige im bunten Sommerkleid mit lebhaften Augen hinter großen Brillengläsern freut sich.
Darek verkauft das Brot jetzt auch an unsere Nachbarn, an Menschen, die eigentlich Angst vor uns hatten. Noch vor kurzem haben sie gesagt, nein, sie möchten hier nicht leben, weil es hier Menschen vom Rande der Gesellschaft gibt, die Ärger mit der Polizei haben, die trinken und ständig Chaos und Lärm verursachen.
Zum Glück konnte man die Befürchtungen zerstreuen, sagt Maria und bittet zu einem kleinen Rundgang durch die Zentrale der Stiftung. Durch die bodentiefen Bistrofenster fällt der Blick auf einen neuen Bolzplatz mit Fußballtoren und Basketballkörben. Gleich daneben stehen 2 grau-rote Gebäude über Eck. Dort befinden sich die Gruppenräume, erklärt Maria, und die Zimmer der Barker-Bewohner. Maria führt hinauf in den ersten Stock. Ein langer Flur, viele Türen, dahinter die Büros der Verwaltung. Das ist mein kleines Büro, sagt Maria. Sie teilt es mit Bartek, der für die sozialen Integrationszentren zuständig ist. Gleich nebenan sitzt Nikola, die Sozialarbeiterin. Es gibt Mitarbeiter, die sich um die Entwicklung der gemeinnützigen Unternehmen kümmern, die Finanzierung der zahlreichen Projekte organisieren oder für Marketing und PR zuständig sind. Seit 35 Jahren ist die Stiftung Barker in Polen aktiv. Davon zeugen auch die vielen Fotos und Auszeichnungen an den Flurwänden. Die meisten zeigen Marias Eltern, Barbara und Tomasz Sadowski, die Gründer von Barker.
Some awards for Barbara and Tomasz Sadowski. Here also a civic European award from European Parliament.
Der Bürgerpreis des Europäischen Parlaments. Eine Auszeichnung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Ein Preis des polnischen Premierministers. Der World Habitat Award. Dutzende Anerkennungen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene zieren die Wände. 1989 kündigten die beiden Psychologen Barbara und Tomasz Sadowski ihre Klinikjobs und starteten ihr erstes Projekt. Eine Gemeinschaft für Menschen am Rande der Gesellschaft, in einem verfallenen Schulgebäude in der Nähe von Poznań. Sowas hatte es im Nachwendepolen noch nicht gegeben. Leben und Arbeiten in einer Gemeinschaft als soziale Therapie, das war die Idee. Maria deutet auf ein Schwarz-Weiß-Foto an der Wand.
But you can actually see me and the community in Władysławowo here on this picture.
Hier ist die erste Barker-Gemeinschaft in Władysławowo zu sehen. Hier bin ich, die kleine Marisha. Das ist meine jüngere Schwester Jada. Das ist meine ältere Schwester Eva. Und das ist mein Patenonkel František, ein Mitglied unserer Gemeinschaft. Er war psychisch krank, aber meine Eltern haben ihn zu meinem Patenonkel gemacht. Ist doch interessant, welche Menschen man aussucht, um seine Kinder großzuziehen, oder? Viele würden sagen, es ist verrückt, riskant, mit Prostituierten, Ex-Häftlingen und Alkoholikern zusammenzuleben.
Sie hat es anders erlebt. Wir hatten eine super Kindheit, sagt Maria. Heute, 35 Jahre später, ist die Stiftung Barker überall dort aktiv, wo das staatliche System Lücken aufweist. Der enorme wirtschaftliche Aufschwung Polens verstellt den Blick auf diejenigen, die nicht profitieren können, erklärt Maria.
In Poznań zum Beispiel haben wir eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in der ganzen EU. Man guckt sich die Zahlen an und denkt, oh, das ist ja ein Paradies. Aber viele Menschen sind aus dem Arbeitsmarkt herausgefallen und die haben mit Armut zu kämpfen.
Barker betreibt ein Netzwerk aus Gemeinschaftshäusern, Bauernhöfen, Ausbildungseinrichtungen, Sozialunternehmen und Integrationszentren. Außerdem gibt es Ableger in England, Irland, Belgien und den Niederlanden, um Polen zu helfen, die nach dem EU-Beitritt ins Ausland gezogen sind, dort aber unter die Räder kamen. Maria deutet auf ein Gemälde, das an einer Wand lehnt und darauf wartet, aufgehängt zu werden. Es zeigt ein leuchtendes Holzboot namens Barker, das über das Wasser gleitet.
Es ist ein Boot, das Menschen rettet, die irgendwo zurückgeblieben sind. Und wir reichen ihnen die Hand und nehmen sie mit auf das Boot, symbolisch gesehen.
Barker-Gründer Tomasz Sadowski starb vor einigen Jahren, aber seine Frau Barbara hält weiter das Ruder in der Hand und auch Maria und ihre beiden Schwestern sind nach wie vor an Bord. Eva ist für die ausländischen Barker-Niederlassungen zuständig, Maria leitet die Stiftung am Hauptsitz in Poznań.
And we actually had over 1,500.
In den letzten zwei Jahren haben wir über 1.500 ukrainische Teilnehmerinnen unterstützt. Mit Polnischkursen, mit Anwälten, mit Übersetzungshilfen, mit Sozialhilfe, mit berufsbildenden Kursen, mit bezahlten Praktika in Unternehmen, mit Integrationstreffen, mit Kinder- und mit Seniorenclubs.
Um keinen Neid aufkommen zu lassen, habe man immer darauf geachtet, auch bedürftige Polinnen mit einzubeziehen, betont Maria. Denn die Inflation macht ihnen genauso zu schaffen.
Wir sehen diese versteckte Armut, dass immer mehr Menschen nicht genug Geld haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Heute wenden sich Gruppen an Barker, die vor 8, 10 Jahren noch keine Hilfe benötigten. Vor allem Senioren und Menschen mit Behinderungen. Sie haben es wirklich schwer. Sie bitten um Unterstützung, um finanzielle Hilfe. Aber ihnen fehlt auch die Gemeinschaft. Die Gesellschaft wird immer individualistischer. Immer mehr Menschen kümmern sich nur um ihr persönliches Wohlergehen und achten nicht auf ihre Nachbarn.
Polen ist ein Land im Dazwischen. Es gibt das Neue und das Alte, das in diesem Fall wirklich alt ist und noch nicht das Label Retro trägt. Man kann in einem schicken Café mit riesigen Papierlampen an der Decke den besten New York Cheesecake der Welt essen. Meine Meinung. Oder man geht in eine Milchbar, die alte Kantine aus dem Sozialismus, und bestellt Fleischbrühe für umgerechnet 1,25 Euro. Für jemanden wie mich, die ich beides haben kann und irgendwann wieder abreisen werde, ist dieses Leben im Dazwischen sehr reizvoll. Würde ich aber zu denen gehören, die sich nur die Milchbar leisten können, ich würde auf Dauer sehr wütend werden. Vor allem, da die Reichen längst nicht mehr irgendwo weit weg wohnen, hinter der Grenze eben. Sie leben mitten in Polen.
Langsam schiebt Anna Schakala eine Kartonverpackung in die Maschine. Ein alter Waschmaschinenmotor arbeitet im Innern. Er treibt aber keine Trommel, sondern Messer an. Die schneiden den Karton in feine Streifen. Das ist unsere letzte Erfindung, sagt Anna. Ein Papphäcksler, den wir auch selbst gebaut haben. Die zerkleinerten Kartonreste werden eingeweicht, getrocknet und dann als Katzenstreu verkauft. Das funktioniert bestens, sagt sie. Ihre Tochter hat die Pappschnitzel zu Hause ausprobiert, in ihrem Mäusekäfig. Anna gestikuliert mit beiden Händen, wechselt vom Polnischen ins Englische und zurück. Sie ist die Chefin im sozialen Integrationszentrum von Quilch und die Katzenstreu, die neueste Finanzquelle. Denn mit Geld vom Staat können sie ja kaum rechnen. In anderen Kommunen gibt es bis zu 50% Zuschuss für Personal- und Betriebskosten. Hier aber setzt die Gemeinde andere Prioritäten. Manchmal ist es wirklich knapp, erzählt Anna. Da wissen wir kaum, wie wir die Rechnung für Strom und Heizung bezahlen sollen. Aber bisher ist ihnen immer etwas eingefallen. Anna deutet auf ein Regal voll mit Hundebetten aus buntem Stoff. Hier entworfen, hergestellt und übers Internet verkauft in ganz Polen.
Das hier war das erste soziale Integrationszentrum in Polen. Als wir hier anfingen, gab es 30% Arbeitslosigkeit. Und das waren nur diejenigen, die offiziell registriert waren. Wir wollten den Leuten helfen, ihr Selbstbewusstsein wieder zu gewinnen, sich wieder in die örtliche Gemeinschaft zu integrieren. Die meisten hatten vorher für staatliche Betriebe gearbeitet. Und als hier alles zusammenbrach, gab es für sie nichts mehr zu tun.
Polens rasanter Wandel vom Arbeiter- und Bauernstaat zum Wirtschaftsprimus hinterließ vor allem auf dem Land tiefe Spuren, die bis heute sichtbar sind. Hier brachen zuerst die staatlichen Landwirtschaftsbetriebe zusammen, dann die Forstbetriebe, dann die Fischereikombinate. Zehntausende verloren ihre Arbeit und anders als in Städten und Industrieregionen entstanden auf dem Land nur langsam neue Jobs. Anna erinnert sich noch gut daran, als sie vor 20 Jahren nach dem Soziologiestudium das erste Mal hierher kam. Vorher lebte sie in der Stadt, in Poznan, 50 Kilometer von hier. Das werde ich nie vergessen, erzählt sie. Es war Winter und da war diese alte Frau, die Holz sammelte und sich mit dem Fahrrad durch den Schnee kämpfte. Anna kommen die Tränen, sie greift zum Taschentuch. In Poznan, sagt sie, hast du alle Möglichkeiten und nur eine Stunde entfernt auf dem Land, da siehst du die Menschen ohne Hoffnung, für die es einfach nichts zu tun gibt, außer zu Hause zu sitzen. Viele Männer begannen zu trinken, Frauen wurden depressiv. 16 Dörfer gibt es in der Gemeinde Quilch, knapp 6000 Menschen leben hier. Die Idee des Integrationszentrums war, vor Ort Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, dadurch die Dorfgemeinschaft erhalten und später die Menschen vielleicht in neue Jobs vermitteln. Die EU gab eine Startfinanzierung, auch der polnische Staat unterstützte das Projekt. Mittlerweile gibt es in Polen mehr als 200 dieser Zentren. Zuerst kamen die Menschen, die 8 bis 10 Jahre nicht gearbeitet hatten, erinnert sich Anna. Sie wurden stigmatisiert, alle sagten, die sind doch zu nichts zu gebrauchen. Das hat sich geändert. Wer hier täglich 6 bis 8 Stunden arbeitet, der bekommt den polnischen Mindestlohn 2000 Zloty, rund 480 Euro. Und die Tätigkeit wird für die Rente angerechnet. Im großen Raum nebenan sitzen 34 Personen. Einige Frauen arbeiten an Nähmaschinen, andere kleben Geschenktüten. Zwei ältere Männer stanzen Löcher in die Tüten, die nächsten ziehen Schmuckbänder durch. Die meisten der Arbeiter kommen seit Jahren hierher. Es gibt einfach kaum Jobs, in die sie vermittelt werden können. Adam, 62 Jahre, große Hände, locht und locht. Anna legt ihm die Hand auf die Schulter. Unsere Maschine, sagt sie augenzwinkernd. Früher habe ich für einen staatlichen Landwirtschaftsbetrieb gearbeitet, erzählt Adam. Dann kam die Wende und dann die Arbeitslosigkeit. Adam wechselte zu einem Forstbetrieb, aber auch der wurde privatisiert. Adam musste wieder gehen. Am Ende fand er einen Job am Rand von Poznan. Erst in einer Sargfabrik, dann in einem Unternehmen, das Kunstblumen herstellte. 25 Jahre war ich dort beschäftigt, erzählt er. Das reicht in Polen eigentlich, um in Rente zu gehen. Als Adam seinen Antrag stellt, erfährt er, dass sein Betrieb nur 5 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hatte. Es gab also nichts. Adam ist froh, dass er jetzt hier arbeiten kann. Gestern hat er Rasen gemäht auf Gemeindegrundstücken. Jetzt locht er Geschenktüten. Anna und ihre Kolleginnen sorgen dafür, dass es immer etwas zu tun gibt. Und in 3 Jahren kann Adam wirklich in Rente gehen. Am Ende geht es immer auf Kosten der kleinen Leute, sagt er und lacht verbittert. Alle lachen mit.
Thank you.
Das waren die Gesichter Europas. Im Schatten der Gesellschaft. Armut in Polen. Von Anja Schrom und Ernst Ludwig von Aster. Die Literaturauszüge stammten aus Emilia Smechowskis Buch Rückkehr nach Polen. Gelesen von Nina West. Die Redaktion hatte Grit Eggerichs. Eine Deutschlandfunksendung 2024.